Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, heute eine interessante Geschichte, beziehungsweise am Ende sind sogar zwei, aber eine ganz besonders im Fokus, die viel erzählt über die chinesische Markenwelt, über auch Rechte, Kultur, Geschichte, wie das alles manchmal aufeinander trifft und warum es gar nicht so einfach ist, manchmal zu sagen, wer hat denn überhaupt Recht? Also, heute Markenrecht, und wenn wir über Markenrecht in China sprechen, da denken viele wahrscheinlich immer noch an die Schlagzeilen, die vor 10, 20 Jahren absolut legitim waren. Und das ist vor allem, dass China eben viel fälscht, dass jetzt Handtaschen sind oder Logos oder ja ganze Unternehmen manchmal und dass man natürlich da unfassbar viel kopiert. Und ich gebe zu, die ersten Male, als ich zum Beispiel in China war, in Shanghai, da gab es sogar so eine Underground Mall. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Habe ich jetzt gar nicht recherchiert? Wahrscheinlich nicht mehr. Also eine U-Bahn-Station, da war im Prinzip eine ganze Untergrundfläche nur reserviert für eben gefälschte Produkte. Das war fast schon ein Touristenmagneten-Highlight. Ich weiß gar nicht, ob die Locals da auch alle hin sind. Also das ist natürlich in China schon immer ein Riesending. Und bis heute, ja, ist das natürlich etwas, was China auch prägt und irgendwo auch ausmacht. Und wenn du in Asien unterwegs bist, alle Produkte, die irgendwo auftauchen, die möglicherweise nicht ganz markenrechtlich legal sind, die kommen immer aus China. Ja? Also wenn ihr irgendeinen Mist auf eurem Vietnam-Trip oder Thailand-Urlaub kauft, das kommt auch aus China. Und ich war in Kuala Lumpur dem letzten, da hat ein Brite gesagt, er kauft jetzt hier noch Uhren. Ich sage, welche Uhren? Ja, hier gibt es richtig gute Fälschung. Also da reden wir natürlich von, die kosten auch mehrere hundert Euro als Fälschung und die kosten mehrere Tausend, Zehntausende als Original. Und er sagte, ja, wenn man sich da auskennt, okay, muss jeder selbst wissen, ist nicht meins, aber ich will das auch nicht irgendwie anderen madig machen. Aber China hat eben das jahrelang geprägt, will jetzt aber ein bisschen weg davon aus verschiedenen Gründen. Und sie haben jetzt am 26. Juni ein Gesetz verabschiedet und dort ganz klar formuliert, wie sie sich das in Zukunft vorstellen. Und das ist interessant, weil das auch jetzt in Zusammenhang mit einem Urteil steht, das gerade gefällt wurde. Und zwar geht es um weitesten Sinne Luxus und Milchtee. Wie passt das zusammen? Das in wenigen Minuten. Jetzt erstmal ganz kurz zum Hintergrund, was dort eigentlich geändert wurde, um dann auch auf den Fall eingehen zu können, was sozusagen diese neuen Reformen hergeben. Also, um das zu verstehen, erstmal ganz kurz darauf eingehen, was geben diese neuen Reformen her? Ich würde es mal in drei Punkten zusammenfassen. Also, was interessant ist, ist, dass zukünftig alle Bürger das Recht haben, Markenverstöße direkt an Behörden zu melden. Und das schafft natürlich so etwas wie eine zusätzliche Kontrollinstanz, in dem der Bürger, jeder einzelne Wang in China, Druck auf Unternehmen und ihre Marken ausüben kann und einfach dort sozusagen Teil des Systems ist. Das Zweite ist, Gerichte können zukünftig auch missbräuchliche Markenklagen bestrafen. Das ist ja auch etwas, was oft passiert, dass bewusst falsche Tatsachen konstruiert werden, ja, und dann Verfahren ausschließlich genutzt werden, um Wettbewerb unter Druck zu setzen, um irgendwie Geld zu machen, die sich vielleicht ja auch einfach gar nicht die Anwaltskosten und so weiter leisten können, einfach nicht die Mittel haben. Und das Dritte ist, und es geht so ein bisschen damit mit rein, dass auch ausdrücklich Markenanmeldungen ohne ernsthafte Nutzungsabsicht strafbar sind. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur irgendwelche Marken horte oder sozusagen spekulativ anmelde, dann kann das auch mit einem ordentlichen Bußgeld belegt werden. Insgesamt muss man sagen, dass China seit Jahren dort schon deutlich mehr macht. Das machen sie nicht in erster Linie, um internationale Unternehmen zu schützen, sondern um einfach Marken berechenbarer zu machen. Oder sagen wir mal, die Marken für die Unternehmen, um mehr Rechtssicherheit zu bieten. Und das natürlich auch vor allem für inländische Unternehmen. Der Nachteil ist, dadurch steigen auch die Anforderungen an Compliance, an Markenstrategie, an Dokumentation. Das ist ja auch immer ein Vorteil in China, dass alles sehr, sehr schnell geht. Natürlich verursacht das möglicherweise auch Kosten. Ja, das sind immer natürlich die Sachen, die dann mitschwingen. Aber ich denke, insgesamt ist die Entwicklung positiv. Und man muss ja überlegen, warum macht China das? Wenn ich jetzt sage, ja, die einheimischen Unternehmen, ja, China sei mittlerweile so stark, dass sie sagen, ja, wir müssen unser geistiges Eigentum ja auch schützen. Oder nicht nur geistiges Eigentum, kann ja auch optisches Eigentum sein. Also wir müssen mittlerweile auch mehr machen für unsere Unternehmen, denn die Zeiten, wo wir alles nur kopieren, uns abschauen, die sind eben vorbei. So, und jetzt komme ich endlich zu dem super spannenden Fall. Also, es geht um Louis Vuitton und Molity. Louis Vuitton brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Großer Luxuskonzern aus Frankreich. Molity vielleicht schon, ist ein Milchtee-Konzern aus China, eher kleinerer Natur. So, und Hier wurde ein Urteil gefällt vor wenigen Wochen und zwar wurde Molly zu einer Geldstrafe von rund 10 Millionen RMB Schadensersatz verurteilt. Hintergrund war, dass man ein Logo angeblich kopiert hatte und sie wurden dementsprechend dann auch dazu gezwungen, dieses beanstandete Logo einzustellen und ja, eine öffentliche Erklärung abzugeben, indem sie das Ganze sozusagen widerrufen. Und interessant, also von der Größenordnung 10 Millionen RMB ist jetzt nicht so viel, das könnt ihr euch vorstellen. Das ist ungefähr auch 1% des Jahresumsatzes dieses Unternehmens. Also das ist kein Riesenunternehmen und ist verkraftbar, aber es hat natürlich schon eine gewisse Auswirkung. Interessant und wichtig an dieser Stelle ist natürlich, um was geht's hier eigentlich? Also es geht um dieses charakteristische vierblättrige Blütenblatt, das Louis Vuitton seit den 1980er Jahren einsetzt. Und ganz wichtig, es ist eine eingetragene Marke auch in China. Ja, also das konnte man damals schon veranlassen, wobei ich weiß nicht genau, wann sie es eingetragen haben, aber schon vor geraumer Zeit. Und Molly T hat 2024 versucht, ein ähnliches Logo selbst registrieren zu lassen und sind damit gescheitert. Ganz interessant, ja. Also die chinesische Markenamtbehörde hat das abgelehnt und hat dann aber trotzdem gesagt, ja, irgendwie werden wir es trotzdem versuchen. Und nach dem Motto, was ja in China öfter so ist, ja, vielleicht haben wir ja mehr Erfolg mit der kopierten Variante oder der Rechtsstreit ist günstiger als das, was wir damit am Ende umsetzen können. So, und dann hat man das Design landesweit eingeführt und Louis Vuitton hat gesagt, ja, so geht's natürlich nicht und hat dagegen geklagt und jetzt gewonnen. So, jetzt aber beginnt die eigentliche Geschichte. Also erstmal noch meine Geschichte, Molly T, kenne ich die. Ja, habe ich schon ein, zwei Mal getrunken und zwar, ja, schon vor einiger Zeit. Also die gibt es aber nicht so lange. Das war so die Zeit, wo plötzlich ganz, ganz viele Ketten entstanden sind. Da hat man jede mal ausprobiert. Wie ist das eigentlich mit mir? Ich trinke gerne mal einen Milchtee, so ein, also ohne Bubbles, ohne diese Perlen drin. Bei mir muss es möglichst pur sein, ohne irgendein Extra. Einfach ein schöner, starker Tee und dazu Milch. Also ja, macht ja auch Sinn bei einem Milchtee. Und wenn ich jetzt in China und in Asien bin, dann habe ich so eine Marotte, wäre negativ ausgedrückt, nennen wir es mal ein Ritual, dass ich einmal die Woche einen Milchtee trinke. Das mache ich in den Ländern, wo es sich anbietet. Also Malaysia, Vietnam, Thailand, China. Meistens auch von ein oder zwei Ketten, weil es gibt dort schon Unterschiede. Dann gehe ich eher zur höherwertigeren. Molly würde ich so ja in der Mitte platzieren. Es ist nicht höherwertig, aber auch nicht das allerbilligste. Und wenn ich in Asien bin, dann gönne ich mir das immer am Mittwoch. Das ist so ein Ding, wenn ich, da habe ich die meisten Sachen von meinem Report fertig und dann gehe ich nachmittags raus und gönne mir das und dann genieße das auch. Ich bin niemand, der sich das täglich holt. Sage auch, es ist ja am Ende kein Gesundheitsprodukt. Es ist aber auch, wenn man die richtige Qualität holt, ist auch kein schlechtes Produkt. Natürlich ohne Zucker, wen es interessiert. Also abgesehen von dem Milchzucker, der ohnehin drin ist. Und ja, so habe ich auch Molly Tea sozusagen kennengelernt. Wobei Molly Tea gibt es, glaube ich, wirklich nur in China. Viele expandieren ja auch international. Komme ich gleich nochmal dazu. Molly Tea wüsste ich nicht, dass es die auch schon woanders gibt. So, warum aber war diese Klage erst der Anfang? Ja, denn nur wenige Stunden, nachdem das Urteil gefällt wurde, explodierten wieder mal in China die sozialen Medien. Und viele haben sich Molly Tea angeschlossen und haben Louis Vuitton auf der anderen Seite stark kritisiert. In anderen Worten, sie haben sich dem Chinesen hier angeschlossen und solidarisiert. Und der Hintergrund ist, dass man gesagt hat, also ja, Moment, wer hat denn hier zuerst kopiert? Denn dieses Blütenblatt oder diese Blütenblätter, muss man ja sagen, von Louis Vuitton, die stammen höchstwahrscheinlich auch irgendwo aus China. Die Interpretation am Ende, die überlasse ich jedem selbst. Aber es ist eben so, dass dieses Symbol sich sehr wahrscheinlich sehr stark an der traditionellen Baoxiang-Blume orientiert hat, also das Ornament. Und das wurde bereits in der Tang-Dynastie in Wandmalereien verwendet. Manche sagen auch in der Han-Dynastie. Es ist eine ja, klassische Gartenfensterpflanze in Südchina schon immer gewesen. Und natürlich kann man von dieser Seite auch argumentieren. Also man sagt, okay, Louis Vuitton hat sich hier dem chinesischen Element bedient. Gar kein Problem, haben wir nie was gegen gesagt. Moment, aber wenn ihr jetzt anfangt, uns dafür zu verklagen, dann haben wir hier ein Thema. So ungefähr ging das. Und im Netz haben sich eben ungefähr 80% der Beiträge für Molly Tea ausgesprochen. Viele sind dann sogar extra zu dem Laden hingerannt, haben dann einen bestellt. Das wird jetzt nicht besonders nachhaltig sein, aber es ist schon bemerkenswert, was das dann auch für eine Dynamik entwickeln kann. Und viele haben ehrlich gesagt, Louis Vuitton hat den Prozess auch einfach zu Unrecht gewonnen. Ich würde aber sagen, man kann es erstmal so zusammenfassen. Juristisch hat Louis Vuitton wahrscheinlich vollkommen recht. das kann ich jetzt hier auch aus der Ferne so als Hobbyjurist, glaube ich, einfach mal sagen. Kulturell ist es aber wieder was anderes und da haben viele Chinesen das eben anders gesehen. So, das ist, glaube ich, etwas, was man trotzdem nochmal vertiefen muss. Also, das Recht beantwortet ja die Frage, wem gehört die eingetragene Marke? Klare Antwort, Louis Vuitton. Aber die Gesellschaft beantwortet eine andere Frage, und zwar die Empfinden des Menschen. Also die Wahrnehmung, ist ein Anspruch überhaupt legitim? So muss man es, glaube ich, formulieren. So, beides kann gleichzeitig in irgendeiner Form stimmen, aber in so einem Fall entscheidet dann natürlich erstmal der Verbraucher. Klar, Louis Vuitton muss die Marke irgendwie verteidigen, verstehe ich auch. Und gerade ein Luxusunternehmen lebt ja auch irgendwo davon, dass die Logos weltweit geschützt werden. Also ja, ich sag mal so, wenn man in Asien lebt, dann sieht man natürlich mehr gefakte Louis Vuitton-Taschen als richtige. Ich glaube, das ist auch selbstverständlich. Nicht nur Taschen, auch andere Sachen. Also das nicht, dass ich es unterscheiden könnte, aber ich sehe manchmal Leute, von denen ich davon ausgehe, dass sie möglicherweise nicht das Original tragen aus Frankreich. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch in dem Stichwort Guangzhou, ich weiß nicht, wer das noch kennt, habe ich auch schon mal vorgestellt, heißt sowas wie nationale Welle. Da geht es dann eben darum, dass Konsumenten sich stärker für die eigene Kultur, für die historischen Wurzeln interessieren, als es noch in der Vergangenheit der Fall war. Und ja, also das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, früher hätten sogar viele Chinesen gesagt, ja, die haben recht, weil wir wollen auch original Louis Vuitton tragen und wir wollen nicht, dass welche diese Sachen irgendwie kopieren. Heute sagt die Generation, das ist völlig egal, wir tragen eh kein Louis Vuitton mehr, wir wollen aber die chinesische Kultur ein bisschen schützen. So würde ich es formulieren. So, und dann habe ich hier eben diese sehr emotionale Dynamik und entwickle hier einen Markenrechtsstreit, der weit über die reine justiziable Verfolgung hinausgeht. So, am Ende ging es natürlich dann nicht mehr um die Blume, sondern um die Identität von China. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen dem kulturellen Selbstverständnis von China geschuldet. Auch das habe ich schon mal, glaube ich, erklärt. Beziehungsweise in meinem Buch habe ich es auch so ein bisschen ausgeführt, aber gar nicht so, wie ich es jetzt ausdrücke. Und zwar, wir wissen ja, dass wir uns in China auch immer gerne bedient haben an dem, was uns gefallen hat oder was wir für nützlich empfunden haben. Also da gehe ich im Buch eher so ein bisschen auf sowas ein wie die Boxeraufstände und auch früher wie ja zu Zeiten der Opiumkriege China behandelt wurde. Aber was zum Beispiel auch sehr interessant ist, und da sind wir jetzt auch so bei diesem Thema, ist ja Kunstraub, was China ja bis heute uns vorwirft oder vielen Ländern. Ich glaube, auch das kann man schwer abstreiten, denn viele chinesische Schätze sind bis heute irgendwo in Europa, in Frankreich, in England, weiß gar nicht, Deutschland haben die auch ein bisschen was, aber es vor allem in den Ländern. Und da muss man natürlich dann besonders drauf aufpassen, also nicht die Engländer und die Franzosen nur auf die Gegenstände, sondern dass einem quasi bewusst ist, dass es auch ein neuralgischer Punkt ist für viele Chinesen. Wenn wir über sowas sprechen, dann sagen sie, ja, habt ihr schon so viel von uns geklaut und gestohlen und jetzt hier auch noch sozusagen unsere Marken irgendwie verzerrt und klagt dann gegen uns im eigenen Land. Also jetzt hört es aber auf. Ja. Also ich rede einfach so ein bisschen wie ein Chinese hier argumentieren würde und denken würde und finde das sehr interessant. Dass man nicht unbedingt klagen muss, hat ein anderer Fall gezeigt. Und jetzt wird's amüsant, und zwar Dior. Und jetzt kommen wir zur zweiten Milchteekette am heutigen Tag. Das ist nicht Dior, sondern Jiaji. Und Jiaji ist gleichzeitig meine Lieblingsteekette. Also wenn ich normalerweise in China bin, und die gibt's mittlerweile auch woanders, das ist keine Werbung, ja, und übrigens auch Disclaimer, ich bin investiert in das Unternehmen, läuft nicht so gut, macht aber nichts. Dafür schmeckt der Milchtee nach wie vor sehr, sehr gut. Und die kommen ursprünglich aus Yunnan. Doch das ist eine sehr besondere Provinz, eine sehr traditionelle. Und ich muss sagen, Dior kenne ich im Prinzip gar nicht, außer vom Namen. So, und als ich jetzt die Recherche hier betrieben habe, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil Jiaji hat ein ganz besonderes Design. Also die Taschen sind auch sehr, sehr bekannt. Viele haben die auch schon mal gesehen. Damit ist Jiaji eigentlich auch so bekannt geworden, weil viele einfach auch die Taschen mitnehmen. Also es sind ja auch ganz viele Leute, die waren einmal vielleicht bei dem Laden, aber haben die Taschen mit dabei. Und ich sag mal so, eine gewisse Parallele dieser blau-weißen Ästhetik lässt sich, glaube ich, schwer abstreiten. Also Dior, ich wusste nicht, dass Dior das quasi schon sehr, sehr lange hat. Also die haben ja eine ganz spezielle Optik. Und wenn man das mal eingibt, dann sieht man, ja, also das kann man, glaube ich, schwer abstreiten. Aber auch dort ist es wieder so, ja, ich würde zustimmen, dass Jiaji das wahrscheinlich übernommen hat. Aber woher kommt es ursprünglich? Und da ist eigentlich auch relativ unstrittig, dass man sich dort initial, sprich bei Dior, an der Porzellankunst aus China orientiert hat. Übrigens habe ich an dieser Stelle noch eine persönliche Anekdote. Ich war letztes Jahr in Peking in einem Museum. Da gab es ganz viel Geschirr, muss mal lapidar auszudrücken, also ganz viel Porzellan, ganz viele Utensilien aus den früheren Dynastien. Und da gab es eben auch die Porzellanreihen. Und ich dachte erst, ich wäre im Wohnzimmer meiner Großmutter gelandet. Einschub, ich bin tatsächlich gerade bei meiner Großmutter in Dresden, denn die hat ganz viel so Weißporzellan mit blauen Bemalungen. Ja, warum? Ja, Meißen ist hier um die Ecke und Meißen ist die Porzellanhochburg in Deutschland. Und ganz viel davon wurde entweder ursprünglich mal sogar teilweise aus China geholt, aber ich glaube einfach inspiriert, sozusagen aus, oder man hat sich inspirieren lassen aus China. So. Und man hat eben auch diese Muster und dieses Design teilweise übernommen. Und das hat sehr wahrscheinlich auch Dior gemacht, ja, ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Form unterstellen kann oder dass ich das kritisiere. Ja, wir müssen uns klar machen, wir sind, glaube ich, immer nur davon ausgegangen, dass die Chinesen bei uns sich Sachen abschauen, haben sie viel gemacht, aber viele, gerade Designs, viele Muster kommen ursprünglich irgendwo aus Asien. Die müssen doch nicht immer aus China kommen, ja, aus Indien kommt ganz viel so. Und jetzt ist eben so, dass Dior auch sagen kann, ja, wir müssen eigentlich diesen historischen Designstil verteidigen. Sie haben sich aber gegen die Klage entschieden und haben sozusagen, ja, dadurch diese juristische Ausgangslage anders bewertet und das auch strategisch am Ende anders umgesetzt. Es ist natürlich immer interessant, so zu vereinfachen. Ich sage jetzt, ja, also sie haben sozusagen den potenziellen PR-Schaden abgewandt und hier den schlaueren Weg gewählt. Ich meine, es ist auch nicht komplett verwerflich, wenn man seine Marken schützt. Also kann ich jetzt das Louis Vuitton auch nicht vorwerfen. Man muss sich aber, glaube ich, manchmal bewusst sein, was passiert, wenn sich die Zielgruppen überschneiden. Und das ist natürlich ein Problem, weil Dior Käufer möglicherweise auch den Jaji trinken oder umgedreht und dann ist es spätestens ein Interessenskonflikt und da muss ich mir genau überlegen, habe ich nicht vielleicht sogar einen Vorteil oder ist es wirklich ein Nachteil? Aber das ist natürlich sehr, sehr diffizil. Einer sagt vielleicht, ja Moment, wenn ich die Dior-Tasche kriege mit meinem Milchtee, da brauche ich es ja gar nicht mehr. Andere sagen, Moment, das ergänzt sich ja super, ich kaufe jetzt beides. Also das ist nicht ganz einfach und an dieser Stelle verlässt natürlich auch mein Kompetenzrahmen hier komplett im Podcast, denn ich bin absolut kein Experte für Mode oder Design. Und ja, sieht man auch an meinen T-Shirts, da ist nochmal gar nichts drauf. Und insofern, ja, wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, das so zu bewerten. Aber es ist klar, eine aggressive Klage kann die kulturelle Debatte hier eher anheizen und negative Auswirkungen haben auf eine Marke. Und auf der anderen Seite kann manchmal die beste Markenstrategie sein, gar nichts zu tun. Ja, also, das fand ich sehr, sehr interessant. Passt irgendwie so ein bisschen. Wir haben parallele Entwicklungen in China, die versuchen, Marken besser zu schützen. Auf der anderen Seite sehen wir nur, weil auch mehr Rechtssicherheit besteht, heißt das nicht, dass man das dann so viel besser ausleben kann, seine eigene Marke dadurch unbedingt auch in der realen Welt viel, viel besser schützen kann. Ich glaube, was wir lernen können, ist zum einen, China wird beim Schutz von geistigem Eigentum oder Eigentum generell professioneller. Ja, die Reform zeigt das. Aber Recht alleine ist nicht das, was dich schützt. Vor allem eben nicht in China. Da spielen auch ganz andere Faktoren eine wichtige Rolle. Und Unternehmen müssen eben nicht nur Prozesse gewinnen, sondern am Ende sozusagen die Gesellschaft, die Kunden. Und da gibt es viele Wege oder vielleicht auch eben Wege, die man nicht einschlagen sollte. Das ist jetzt aber auch kein Ratgeber an die Firmen. Das ist nur ein Hinweis, denn das zeigt mal wieder, wie vielschichtig und ambivalent China sein kann. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia Hui Jian.